Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden. Denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Katrin Esser-Fochtmann. Ja, meine Ausbildungsleiterin aus der Gestalt-Intensivausbildung bei Irgendwie Anders. Und ganz ehrlich, wenn man jemanden sucht, der Gestalttherapie mit Klarheit, Tiefe und Humor vermittelt, dann ist sie die richtige Adresse. Ja, mit ihr wird selbst das Schwere lebendig, da darf man gleichzeitig weinen, lachen und merken, beides gehört dazu. Ja, sie ist Gestalttherapeutin, Ausbilderin für humanistische Therapie, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach, Moderatorin und Facilitatorin für Team- und Strategieprozesse und war vor 10 Jahren in der internationalen Zusammenarbeit unterwegs. Ja, als eine Frau, die wirklich weiß, wie man vom globalen Außen ins menschliche Innen kommt. Oder wie sie selbst mal gesagt hat, wenn wir uns ganz auf das einlassen, was ist, dann kann selbst Ratlosigkeit zur Kreativität werden. Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Katrin. Willkommen in meinem Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Gern kannst du irgendwas ergänzen, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön und so viele nette Worte gleich am Anfang. Ich glaube, das war erstmal genug Information zu mir. Schön, hier zu sein.
Ja, ich habe es ja kurz erwähnt. Du leitest ja eine Gestalttherapie-Ausbildungsgruppe, wo ich auch ein Teil davon sein darf. Ja, und viele, die sich für diese Ausbildung anmelden, haben anfangs so ein bisschen Respekt vor dem Ganzen, eben vor der Tiefe dieser Arbeit. Was erzählst du oder was sagst du jemandem, der überlegt, ja, so eine Ausbildung zu machen, aber irgendwie denkt, oh je, vielleicht ist das zu intensiv für mich, eben auch von der Selbsterfahrung?
Gute Frage. Selbsterfahrung zu intensiv sein kann, höre ich ganz selten, weil viele von uns auch ja so ein bisschen Selbsterfahrungsjunkies sind. Aber natürlich gibt es so einen Respekt vor dem, wir machen uns ja auf eine Reise ins Unbekannte letztlich. Es geht zwar um uns selbst, die wir da besser kennenlernen und erforschen, aber eben ja doch auch zu den blinden Flecken, auch zu all dem, was sonst so semi-bewusst oder unbewusst abläuft. Und daran steckt natürlich total viel Potenzial, aber klar, bisher sind wir auch ganz gut klargekommen. Und wenn wir da jetzt irgendwie was Neues entdecken, kann das aufregend werden. Genau. Und ich weiß gar nicht, was ich so für einen Tipp geben kann, aber ich glaube, ich würde dazu ermuntern, diese Aufregung einzuladen auch, denn die ist ja Teil der Freude vielleicht auch und zeigt einfach an, dass es da was zu entdecken geben kann.
Ja, kann ich gut annehmen, auch so dieses Ausbildungsjunkie, da hast recht, es ist wirklich auch so, dass da ja viele Menschen dabei sind, die ja Erfahrung auch schon damit haben und da einfach mehr davon haben möchten, sich besser kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, eher so in meinem Umfeld, wenn ich frage, hey, ich mache das und das und dann macht man solche Übungen. Oh, was, nein, das wäre nichts für mich und so. Das ist, glaube ich, eher aus dem Kontext. Darum hörst du es wahrscheinlich auch nicht so oft.
Und ich finde auch, wenn man Übungen von außen beschrieben bekommt, hören die sich ja oder wirken die vielleicht auch nochmal ganz anders, als wenn man selbst drinsteckt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also hätte ich vor der Heldenreise gewusst, was man in der Heldenreise so macht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh ne, nix für mich. Und als ich dann drin war, habe ich alles als ganz wertvoll und nährend und mit vielen großen Aha-Erlebnissen erlebt.
Früher hast du ja so großen internationalen Kontext auch gearbeitet und Nachhaltigkeit, Fairtrade, Teams, Organisationen, du hast ja ganz, ganz viel gemacht. Und jetzt begleitest Menschen ja auf ihrer inneren Reise. Wie ist der Wechsel zustande gekommen? Gab es da so einen Moment vielleicht, boah, jetzt reicht's mit dem, was ich da mache? Oder wie war das so für dich, so ja, den Entschluss getroffen zu haben, okay, jetzt mache ich mal was anderes?
Ja, das kam sukzessive. Ich habe erst tatsächlich als Hobby angefangen, mich mit Psychologie stärker auseinanderzusetzen und für mich selbst die Heldenreise gemacht und so weiter. Und dann ne, so Stück für Stück aufgebaut, bin Heldenreisenleiterin geworden, habe irgendwann die Arbeitszeit in der Anstellung reduziert und habe dann eine ganze Weile 50-50 gearbeitet als Therapeutin einerseits und Ausbilderin und andererseits eben noch in der Entwicklungszusammenarbeit. als mein Kind dann kam, habe ich mich entschieden für eine der beiden Sachen. Und ich muss sagen, ich kann der alten Arbeit immer noch total viel abgewinnen. Letztendlich hatte ich so für mich den Eindruck, ich möchte gerade mehr, ich kann unmittelbarer etwas bewirken, ne? Wenn wir Menschen unterstützen können, mehr sie selbst zu sein, aufrechter durchs Leben zu gehen, vielleicht ein bisschen freier, mit mehr Mitgefühl verbunden und trotzdem klar mit Grenzen und so weiter. Und diese gesunde Art für uns weiterentwickeln, dann kann sich ganz vieles zum Guten entwickeln. Ja, und Entwicklungszusammenarbeit ist ein anderer Ansatz, ein ganz anderer Ansatz, um auch vielleicht Gutes zu bewirken. Unmittelbarer spürbar wird's, finde ich, im 1:1 mit anderen Menschen direkt. Obwohl ich das Konzeptionelle auch sehr liebe und manchmal vermisse.
Also ist immer noch, ja, beides spannend. Kenne ich auch von mir, wo ich sage, boah, das mache ich Einzelarbeit und dann endlich wieder mehr auf Heldenreisen und leiten und dann wieder, jetzt bin ich aber froh, wieder in der Praxis zu sein und einzeln weiter zu arbeiten. Da gibt es viele, ja, was beides eigentlich spannend ist. Und viele erleben Gestalt oder Gestalttherapie als lebendig und frei, Struktur dagegen als festgelegt und eng. Vielleicht ist es nur mal ganz gut, Gestalttherapie auch in ein paar Worten noch mal kurz zu erklären. Ich rede von Gestalt und Gestalttherapie. Wir zwei wissen da eher was Bescheid, aber wie würdest du das sehen? Ja, wie schaffst du es, dass Struktur nicht einengt, sondern den Prozess sogar trägt? Das ist immer so, weil das auch oft in der Ausbildung, wenn ich da mit Kolleginnen dann quatsch, dann irgendwie, ja, Gestalt ist so lebendig und frei, irgendwie fehlt da manchmal die Struktur oder hängt das mit dem gar nicht zusammen? Und darum ist mir die Frage da eingefallen.
Also ich bin ein großer Fan von Struktur. Und gleichzeitig geht es ja in der Gestalttherapie eben nicht um zielorientiertes Arbeiten, dass man vorher schon weiß, da will ich hin, wir definieren die Schritte und gehen die dann, sondern es gibt wie eine innere Intention und von dort aus lassen wir uns auf den Prozess ein und immer genau auf das, was erscheint, was erlebbar ist, lassen wir uns ein und gehen von dort aus weiter. In der Annahme, ne, dass wir dadurch so Zugang kriegen zu so einer bestimmten inneren Intelligenz, die uns allen innewohnt, die nämlich von selbst die Dinge heil machen will, gut machen will, rund machen will, wachsen will. Und natürlich ist es schon immer wieder die Kunst, auch dem genug Raum zu geben und auch innerlich bereit zu sein, das zuzulassen, das einzuladen, das vielleicht sogar noch zu fördern. Und zugleich ist ja eine Struktur relevant, schon als Therapeutin und auch Klientin, diese Intention klar zu haben, was ist eigentlich das Thema? Ja, wo zeigt sich denn in unserem Sprech so die Figur vor dem Hintergrund. Also wo wird eigentlich deutlich, hey, darum geht's wirklich, da kommen wir an ein Bedürfnis, da ist ein Entwicklungspotenzial. Und schon allein so eine Ausrichtung auf das gibt ja eine Struktur vor. Und dann als Therapeut hast du natürlich den Vorteil, dass du gewisses Wissen im Hintergrund hast und sozusagen Arbeitshypothesen verfolgst, auch so den Prozess, ne, in die Tiefe begleiten kannst und dann auch wieder ein bisschen abrunden kannst, bevor die Stunde zu Ende ist und sowas. Und diese Struktur an sich gibt dir auch Halt und Vertrauen und Sicherheit. Und diese Sicherheit ist wichtig dafür, dass der Prozess sich dann auch wieder frei entfalten kann. Nur da, wo Sicherheit da ist, entsteht auch Neues. Ja.
Jetzt haben wir kurz über deinen Lebenslauf so ein bisschen was gesprochen. Und dein Lebenslauf so in drei Worten, ist das eher so Strategie auch gewesen oder Zufall oder vielleicht Mut zur Kurve? Und genau, wie war das so für dich jetzt, so im Nachhinein?
Mut zur Kurve habe ich noch nie gehört. Ich habe noch den Begriff Mut zur Lücke im Kopf, aber tatsächlich, ja, so viele Lücken hatte ich nicht. Strategie, nein. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier lande, wo ich jetzt bin. Vielleicht so ein bisschen eher, ich gehe vorsichtig mit dem Begriff an, aber dann vielleicht doch eher sowas wie Schicksal oder Bestimmung oder sowas in der Art, weil ich tatsächlich eigentlich als Abiturientin den Plan hatte, Psychologie zu studieren. Das ist dann aus anderen Gründen erstmal ad acta gelegt worden und später dachte ich, nee, jetzt gehe ich mal lieber straight den Weg, den ich angefangen habe. Und bin ja auf eine andere Art zurückgekommen zum Thema. vielleicht eher das, ne? Vielleicht doch ein Zurückkommen auf das, was mich im Grunde interessiert. Und das ist schon, wie wir Menschen eigentlich funktionieren und wie es gut sein kann für uns, also für jeden Einzelnen, aber auch gemeinsam in der Welt.
Katrin, du hast ja auch viele Weiterbildungen gemacht. Also ich habe da, hast du erzählt, auch vom Atemprozess bis Aufstellungen und welche davon war für dich so die größte Überraschung, weil sie dich ganz anders berührt hat, als du vielleicht erwartet hast oder vielleicht, weil du das selber bei dir, wie du das angewendet hast oder gelernt hast, denkst du, wow, echt spannend, hätte nicht geglaubt, dass mit dem so viel möglich ist.
Da kann ich jetzt gleich zu mehreren sagen, was mich da alles begeistert hat. Und ich muss zum Beispiel sagen, momentan interessiert mich, so wie viele Menschen auch, eben die Frage, wie verändert sich die Welt, wie verändert sich unser gemeinsames Hiersein und wie gehen wir mit so einer instabileren Welt um und auch, wie kommen wir, verlieren wir nicht unsere Kraft, auch wenn Dinge vielleicht erstmal aussichtslos oder bedrohlich erscheinen. Und bin darüber so zum Thema Thomas Hübel oder überhaupt Kollektivtraumata und so weiter gekommen und muss sagen, diese Ansätze helfen mir, umzugehen mit so Unwägbarkeiten und mit der Frage, was mache ich? Blende ich die Dinge aus? Oh, gebe ich auf? Habe ich Angst? Oder? Ne, und da tatsächlich nochmal so neue Felder zu entdecken. Das ist aber eher jetzt eine persönliche Sache. Und beruflich würde ich sagen, in letzter Zeit hat mich vor allem die NARM-Ausbildung geprägt, neuroaffektives Erziehungsmodell, Relationship Model. Da geht es um Bindungs- und Entwicklungstraumata. Mhm. Auch recht beliebt derzeit. Und das passt sehr gut zur Gestalttherapie. Die Haltung ist die gleiche, humanistische Haltung mit Fokus auf das, was wir kultivierte Unsicherheit nennen. Mhm. Dass wir dem Prozess vertrauen, dass wir ganzheitlich, also auch somatisch arbeiten, körperlich und so weiter. Und dieses Erforschen und genau Dinge rund machen, gestalten, schließen, aber mit einem ganz spezifischen Blick eben darauf, wie frühe Prägungen bestimmte Dynamiken erzeugen und wie die jetzt noch wirken und wie wir da wieder Raum reinkriegen können, sodass neue Reaktionen und innere Verhaltensweisen, Kapazitäten entstehen. Und das bereichert meine Arbeit wirklich so, das geht einfach sehr gut zusammen in der Praxis. Und da bin ich immer wieder froh, auch, dass ich die Gestalt habe und eben aber auch, dass ich auf Namen zurückgreifen kann.
Ja, klingt ganz spannend. Du müsstest dich mit meiner Frau mal austauschen, auch weil die macht jetzt, glaube ich, auch so einen Online-Kurs, bitte die an, für bindungssensibel beraten. Der findet, glaube ich, im April dann statt, dann sind es 4 Module online und da weiß ich gar nicht, ob das vielleicht auch vorkommt, aber das muss ich gleich mal erzählen, was, oder sie soll es im Podcast anhören und dann kann mit ihr in Verbindung treten und mal nachfragen, was das genau ist.
Genau, was ich auch, die Nummer hast du ja.
Ja, genau. Und was ich auch spannend finde, ist dieses was kollektives Trauma, das, weißt du, gesagt, das unterstützt dich persönlich und ich habe das auch, glaube ich, in den letzten Wochen ist mir das öfters unterkommen und ich glaube auch von meiner Frau, weil die in der Arbeit gerade schreibt und da geht es auch um diese ja, kollektiven Themen, gesellschaftlich und so weiter und das klingt auf jeden Fall echt spannend und kann, glaube ich, auch viele ja, dabei unterstützen, eben ja, die was sich schwer tun eben mit dem, was in der Welt gerade los ist. Jetzt würde ich gerade sagen, den Glauben zu verlieren, aber da irgendwie, boah, da wird ja nichts besser und alles schlimmer. Das klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Aber auch für Klienten jetzt, das eben das mit einzubauen, weil du sagst, dir hilft es selber. Wie würdest du das jetzt bei so Klienten verwenden können? Oder?
Also ich bin da gar kein Experte und deswegen würde ich ganz normal gestalt- und namentherapeutisch arbeiten mit dem Klienten. Mir persönlich hat aber oder hilft auch sehr diese, einmal das nicht allein sein, sondern das sind kollektive Themen, die wir auch am besten kollektiv anschauen. Mhm. Ne, wo wir kollektiv einfach ein Feld haben, andere Menschen, eine Gemeinschaft, die gemeinsam diese Intention haben, sich zu beziehen, statt wegzugucken, dabei durchlässig zu bleiben, so, und zu gucken, was das macht und den Halt miteinander zu spüren. Das ist für mich schon nochmal ein ganz neuer, anderer Zugang als diese doch sehr aufs Individuum bezogene Herangehensweise von Psychotherapie, so wie ich es kenne. Das zum Beispiel. Und dann hat es bei den Dingen, die ich da mache, auch so einen Charakter von Mystik, ne? Also von dieser Erfahrung, dass wir nicht getrennt sind voneinander, sondern dass alles, was in der Welt geschieht, irgendwie auch in uns geschieht und wir ein Spiegel der Welt sind und so. Und allein das bewirkt, ja klar, viel mehr Verbundenheit, aber auch, dass so ein Stück weit die Angst genommen wird oder dieser Eindruck, man müsste sich gegen was wehren und dafür wie doch nochmal Lebendigkeit zulässt. Und ich glaube nicht, dass man gerade viel nachvollziehen kann von dem, was ich sage. Ich finde es schwer zu erklären. Genau, aber schon allein zu wissen, wir sind da nicht allein und es lohnt sich und es ist auch aushaltbar und gut ertragbar, sich doch immer wieder zu beziehen und sich doch immer wieder dem zu öffnen, was da geschieht im Außen und um uns herum, also und in uns drin.
Ja. Ja, genau. Wir sind nicht allein. Ist auch die Idee von meinem Podcast Tief Tauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Dem Podcast geht es auch viel darum, eben miteinander und nicht gegeneinander. Und das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass einfach viele sagen, boah, hey, du als Psychotherapeut darfst das nicht und du als psychosoziale Beratung das nicht, als Coach, und dass eher so gegeneinander gearbeitet wird und eigentlich gemerkt habe, dass da viel entstehen kann, wenn man miteinander und nicht die Angst hat, irgendjemand nimmt irgendjemand was weg. Was bedeutet für dich so echte Vernetzung? Wie merkst du, wenn es wirklich Verbindung ist und nicht nur so, wie soll ich sagen, so LinkedIn-Smalltalk, so irgendwie ja, in die Richtung?
Ja, ich glaube, wenn das da ist, wenn so eine Verbindung da ist und ein Teamgefühl, dann ist es wie so ein bisschen sich nochmal in so einem größeren Sessel zurücklehnen können und mit mehr Vertrauen und Kraft losarbeiten zu können. Und das heißt für mich auch, dass es Konfliktfähigkeit gibt, ne? Also weil Vernetzung heißt eben auch, dass es Reibungen gibt und Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist oder dass Aufwand betrieben werden muss, um Sachen zu klären und so. Und da bin ich immer wieder auch ganz dankbar, wenn ich so einen Schritt zurücktrete und merke, ja, und das machen wir und das passt, so da gehen wir und das kann unser Netzwerk auch halten, unser gemeinsames Sein. Das ist schön, das ist fürs Menschliche schön und für die Arbeit natürlich eh, weil immer, klar, das ist die Plattitüde, aber gemeinsam mehr schafft als allein, ja.
Ich glaube, du hast die Frage eh schon beantwortet, weil in der Gestaltarbeit geht es ja oft darum, oder eigentlich geht es darum, wirklich in Kontakt zu kommen, also Kontakt, da geht es ja auch um Kontaktstörungen, Kontaktunterbrechungen. Und was bedeutet es für dich in Zusammenarbeit eben mit Kollegen und Kolleginnen oder in Teams? Warum merkst du, dass da so echter Kontakt entstanden ist? Ich habe jetzt rausgehört bei dir so, ja, wenn ich mich so zurücklehnen kann, also in den Stuhl da rein und irgendwie, boah, ich bin jetzt in Kontakt mit den anderen und fühle mich da jetzt eigentlich gut vernetzt. Oder was wäre für dich so, ja, wann merkst du, da ist ein echter Kontakt entstanden? Weil ist ein echter Kontakt da?
Ja, also Kontakt, dieser Kontaktbegriff, wie wir ihn verwenden, bezieht sich ja einmal auf den Kontakt zu sich selbst, also wirklich Innenschau zu halten, das innere Erleben wirklich mitzukriegen. Ne? Wo wird es denn für mich gehen und wo wird es spannend und wo merke ich, da erde ich mich, so, da kommt eine Lust, eine Angst und sowas. Das wirklich mitzukriegen und dem auch Raum und Zeit zu geben, das wahrzunehmen. Und zweitens Kontakt mit anderen Menschen. Und die eben auch auf so eine Art wahrzunehmen, dass es wirklich bei einem ankommen kann. Da ist jemand und von dem kriege ich das und das mit und das landet bei mir. Und ich finde, das muss auch gar nicht unbedingt heißen, dass man dann Zusammenhalt hat oder so, wie jetzt in einem Team ist es ja nun mal auch Ziel, zusammenzuarbeiten und zusammenzuhalten. Und Kontakt heißt ja auch erstmal einfach nur ganz ehrlich hinzugucken, was da zwischen dir und mir ist. Und das kann auch Grenzen bedeuten und das kann auch Projektionen bedeuten, die zu Distanz führen und so weiter. Aber klar, du hast recht, unterm Strich ist es natürlich meistens doch so, allein dadurch, dass wir uns so menschlich begegnen, gibt es wieder eine Verbindung, ne? Weil Mitgefühl entsteht, weil wir merken, wir sind halt doch als Menschen irgendwo alle ähnlich. Und das dann gut da sein lassen zu können. Also irgendwie eine Entspannung, glaube ich. Eine Entspannung zwischen Menschen.
Ich habe es auch gemerkt, wie ich die Frage gestellt habe, denke mal, wie merkt man, wenn echter Kontakt stattfindet, denkt man, das ist dann so, ich erwarte jetzt was Positives, aber im Endeffekt ist es ja auch, wenn du sagst, in einem Team und findet Reibung statt, wie du sagst, Grenzen und so weiter, das ist ja auch Kontakt und darum gut erklärt jetzt den Begriff, weil für mich war das so, wann bist du gut im Kontakt, das klingt irgendwie so positiv jetzt, das muss jetzt irgendwie ein schöner Kontakt sein und ja.
Und schön ist ja, wenn man dann die Möglichkeit hat, trotzdem zu bleiben, ne? Wenn es reibt und nervt und man dann trotzdem entspannt da bleiben kann, weil es verändert sich ja, die Geschichte geht ja weiter. In der Regel.
Ja, ja.
Na, das ist ein schönes Feld, weil das vielleicht erstmal aus dem Impuls heraus gar nicht irgendwie uns das so geben würden und dann vielleicht dann sagen würden, ach, ne, geh ich halt, lass den in Ruhe oder so.
Ist so im beratenden Sektor oder bei mir geht es aus dem psychosozialen Bereich, arbeiten viele, wenn man natürlich eigene Praxis hat, still für sich und manchen fällt es auch gar nicht so leicht, gemeinsam eben zu arbeiten, sich zu vernetzen, vielleicht Kooperationen zu machen. Genau, obwohl wir da jetzt auch von Kontakt reden. Warum denkst du, fällt es manchen da eher schwer, ja, zum Beispiel auch Kooperationen einzugehen und nicht sagen, hey, mach das alles für mich und ja, was da so eine Idee, was das ja, so sein könnte, dass manche sich da schwer tun.
Das ist ein weites Feld.
Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch bei der Fragestellung gemerkt. Ja, das ist vielleicht ein weites Feld.
Ja, du, möglich, ne, dass wir, die wir so einen eher einsamen Beruf gewählt haben, Therapeutin sein, das unter anderem auch gemacht haben, weil wir dann so ein bisschen unser eigenes Ding machen können, möglich, dass es uns leichter fällt. Warum auch immer das dann jeweils der Fall sein mag, ne? Da kann man jetzt irgendwie tief in die Biografie oder in die innerpsychische Struktur gehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es persönlich sehr schön und wichtig, auch gerade in diesem bisschen einsamen Beruf Austausch zu haben in Intervisionsgruppen oder eben, ne, wenn wir irgendwelche Seminare leiten mit dem Team, da merke ich jedes Mal, boah, wie gut tut das, da einfach nochmal jemanden zu haben, der seinen Blick auf die Dinge mitgibt und genau, so ein Korrektiv darstellt. Ja.
Ja, das habe ich für mich auch gemerkt. Also ich arbeite seit 20 Jahren schon selbstständig, also vorher eben ja für den Laborfachhandel, was ich jetzt auch noch mache und dann in der Praxis und immer zu Hause alleine mehr oder weniger und ich bin immer gut klarkommen und bei meiner Frau war es immer so, ah ja, ich brauche Kollegen, Kolleginnen, weil immer dieses allein und so und das höre ich auch immer wieder von anderen und habe für mich gedacht, ich brauche das auch nicht, aber nachdem ich dann eben die Heldenreiseleiter-Ausbildung gemacht habe und da immer wieder in diesen Gruppensektor reinkommen bin, denke ich mir, boah, eigentlich fehlt mir das ja wirklich, wenn ich dann wieder weg bin. Und ja, bin immer wieder, so wie du jetzt auch gesagt hast, es ist immer schön, dann auch Kollegen, Kolleginnen zu treffen, sich auszutauschen, die andere Sicht zu sehen. Und kriege das auch im Alltag mit, dass da viele Kollegen, Kolleginnen eigentlich auch immer, boah, irgendwie bräuchte ich da mehr Austausch. Und darum ist auch den Verein, was wir gegründet haben, Memento, dazu da auch sich zu vernetzen, so Netzwerkveranstaltungen zu machen, weil man da schon merkt, auch ja, die, was vielleicht frisch aus der Ausbildung kommen, wie habt ihr das gemacht mit Marketing, wie funktioniert das in der Praxis und so, dass das wirklich schön ist und da merkt man einfach, ja, wie das wichtig ist, auch da was anzubieten. Darum kann ich das so verstehen. Und ja, und für den Podcast, ich habe es da, glaube ich, auch kurz geschrieben, geht es auch darum, Kollegen und Kolleginnen etwas mitzugeben, die vielleicht ja mit Menschen arbeiten, ob das jetzt im pädagogischen Sektor ist, im psychosozialen Bereich, Therapiebereich, irgendeinen praktischen Tipp oder Intervention, die sie im beruflichen Alltag verwenden können, um ja den Horizont zu erweitern, Neues auszuprobieren oder auch für sich selber anzuwenden, vielleicht etwas für Psychohygiene oder welche Methode hast du mitgebracht oder was für Idee hast du da, was du uns gerne erzählen möchtest?
Also ich habe jetzt gar nicht so das eine Tool. Gut tut natürlich, das werden die meisten eh auch so machen, ne? Sich selbst im Blick zu haben, sich selbst zu spüren, auch wenn es gerade so wichtig ist und so berührend, was da gegenüber abgeht. Und dazu sich natürlich gut zu kennen, sich immer wieder auf sich einzutunen und zu wissen, wie relevant das auch für die Begleitung ist, für die Ressource, die ich damit reingebe. Und da merke ich zum Beispiel immer wieder, wie geerdet bin ich eigentlich gerade? Oh, nicht so sehr. Meine Energie geht schon wieder so, steigt schon wieder so ein bisschen nach oben, ne, die Anspannung. Und mich dann einfach ganz bewusst zu erden, also einfach den unteren Körper nochmal ein Stückchen schwerer werden zu lassen. Zu merken, jo, die Erde trägt. Und das können ja wie so kleine Mini-Momente sein. Das Nervensystem entspannt sich ein Stück weit und dann hat man gleich wieder vielleicht einen anderen Blick oder eine andere Ressource so zum Begleiten. Das könnte vielleicht sowas sein, was ich gern mache. Und ja, ansonsten freundlich, wenn ich jetzt an so Momente denke, wo ich nicht so ganz genau weiß, wie kriege ich das hier jetzt in den Flow? Und ne, auch so dieser Anspruch, ja, ich muss jetzt diesen Prozess in den Flow bringen. Also wenn ich da merke, ja, da entsteht so ein Stress, Erdung, aber auch dann einfach freundlich mit mir sein und gucken, wo ist das Interesse, wo ist denn die Energie, wo ist denn das, was da rührt und was es spannend macht. Und ne, aus einem liebevollen Interesse heraus weiter forschen, mehr das als jetzt irgendwie ne, den theoretischen Überbau so gut im Blick zu haben, dass ich daher die richtige Intention finde. Ja, genau. Ach, und ansonsten einfach auch mal Dinge tun, die gut tun und mit Musik nach Hause fahren und sich einfach ein bisschen der Stimmung hingeben, die gerade passt. Und ja, Musik hilft da auf jeden Fall mir sehr gut.
Ja, danke schön. Das ist dann eh so auch so diese kultivierte Unwissenheit. Man sagt, boah, welche Intervention, was könnte ich in den Flow dann irgendwie, boah, ich zeige einfach weiter Interesse, was gerade da ist und so unwissend nachfragen, dass man da einfach wieder entspannt dann reinkommt. Genau, kenne ich auch ganz gut so. Am Anfang auch so, boah, jetzt habe ich das gelernt, boah, wie die Methode und was könnte ich da jetzt? Und dann ist mir schon dann, ist ja die Verbindung auch schon weg, weil ich ja bei mir bin und die Person gegenüber dann gar nicht mehr mitkriegt. Und genau, da ist wichtig, liebevoll zu sich selber sein und ja, einfach dem Prozess vertrauen und genau,
ja, schön. Ja, und das ermöglicht dann ja auch wieder so ein bisschen Humor, ne? Wenn man so drauf gucken kann genau. Und sagt, puh, weiß ich jetzt auch nicht, gut, ich erde mich mal. Und jetzt gucke ich mal einfach so freundlich drauf, was mich interessiert. Und dann merke ich, mir kommt gleich so ein bisschen ein humorvoller Blick. Das ist ja immer ganz hilfreich.
Das stimmt, ja. Ja, vielen Dank für ja, die guten Antworten, das Gespräch. Aber am Schluss habe ich ja noch ganz tolle 7 Blitzlichtfragen.
Ja, spannend.
Die gefallen mir immer mehr, wie die es hören dann. Wie gesagt, einfach spontan antworten, so gut es halt geht.
Ich erde mich genau. Nochmal.
Genau, erden ist immer gut. Ja, dann frage ich dich gleich die erste Frage. Mhm. Ja, Katrin, wenn du ein Post-it wärst, welcher Satz würde draufstehen, damit man dich sofort richtig einordnet?
Ich glaube, das müssen andere beantworten.
Oder? Du meinst, von den Eigenschaften, genau, die stecken dich in eine Schublade rein, aber.
Oh, ja. Also, du, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht.
Kommt ja noch.
Vielleicht sowas wie, leg dich bloß nicht zu sehr fest.
Ah, okay. Und wenn du jetzt mal so eine Gestaltstunde mit einer berühmten Persönlichkeit leiten dürftest, egal ob die noch lebt oder schon tot ist, wer wäre es und warum?
Ja, vielleicht muss nicht unbedingt eine Gestaltstunde sein, aber so ein Gespräch mit Deep Talk oder wie auch immer.
Kann auch eine Teerunde sein.
Ja, genau. Tee, Kakaorunde sehr gerne.
Ja, genau.
Muss ich sagen, fände ich richtig spannend mit so bestimmten Satirikern momentan, die ja immer noch mutig sind, alles zu sagen, was ihnen wichtig ist, Humor damit dabei haben und ja, ich hätte nicht so eine breite Brust, ne, mich hinzustellen und mir so viel Gegenwind einzuladen. Und das finde ich bewundernswert gleichzeitig. Das berührt mich auch, wenn jemand da so einfach für sein Ding einsteht, ne? Und unabhängig mal davon, ob ich jetzt alle Haltungen genauso auch vertrete. Aber da zu verstehen, was sie so bewegt, sich da hinzustellen und wie sie mit dem umgehen, dass es vielleicht nicht immer einfach ist und woher, ne, wie diese Kraft genauer aussieht, die sie dahin treibt. Das finde ich ganz inspirierend.
Vielleicht hast du es jetzt beantwortet mit dem Tool, was du gerade erzählt hast, aber was ist denn der Trick, um nach einem Seminartag mit über 20 intensiven Menschen wieder runterzukommen? Oder musst dann gar nicht runterkommen?
Na, das Schöne ist ja, bei der Ausbildungsgruppe macht ihr ja ganz oft so wunderschöne Sachen wie Musikabende. Das ist immer ganz, ganz toll, wenn ich mich da zurücklehnen kann und zuhören und einfach im Kreis mit euch und mit schönen Klängen. Genau. Ja, ach, und sonst würde ich sagen, das Übliche, so ein bisschen spazieren gehen, einfach was ganz anderes machen, Buch lesen oder mit jemandem quatschen, der keine Ahnung von Psychologie hat oder solche Dinge. Ja.
Genau, dann bleiben wir gleich bei der Gestalttherapiegruppe. Wenn deine jetzige Gestalttherapie-Ausbildungsgruppe ein Tier wäre, welches wäre sie und warum? Und nein, so zählt nicht.
Das ist klar, schade. Ja, ach, dann nehme ich doch so einen Drachen mit mehreren Köpfen, mehreren Farben und ja, ne, so mit viel Feuer und Flugkunst und so weiter. Also es gibt einfach so viel Bewegung. Es gibt ja so viel Veränderung. Es ist so vielfältig, was diese ganzen menschlichen Facetten, die da so deutlich werden und lebendig werden, wenn die so zusammengetragen werden. Deswegen so ein Drachen mit vielen schillernden Schuppen kommt diesen Facetten da vielleicht schon ganz nah. Und manchmal kann der auch zaubern. Also ist das ja immer ganz zauberhaft. Gehe ich mal mit dem Drachenbild.
Sehr schön. Gibt es auch eine Metapher oder ein Bild, das deine Arbeit am besten beschreibt? Zum Beispiel Zirkusdirektorin, Seiltänzerin, Gärtnerin. Wie würdest du so deine Arbeit so als Metapher beschreiben?
Na, ich gucke einfach jetzt von dir ab und nehme die Gärtnerin. Glaub, das ergibt Sinn, ne? Immer wieder Boden bereiten und vielleicht auch mal helfen, Samenkorn zu setzen, was es ja aber irgendwo gibt, und dann Bedingungen zu schaffen, damit es wachsen kann. Und immer so diese Dualität von etwas hineingeben, etwas pflegen, eine Intention haben, ne? Und das braucht es an Rahmen einerseits, und andererseits, da darf was wachsen. Da gibt es sowieso schon vor diesem Kern, dieses Samenkorn, wo die Antworten drin sind. Und wir können uns dann freuen, wenn es wächst und Früchte trägt, größer wird.
Genau, und man braucht verschiedene Werkzeuge, die du auch hast, für den Boden aufbereiten und so.
Genau. Aha.
Und hast du vielleicht ein geheimes Ritual, bevor ein Seminar beginnt? Also ein Kaffee vielleicht, das Ritual, oder Atemübung, oder vielleicht einen kurzen Dialog mit dem Drucker, wenn er nicht funktioniert, oder irgendwelche Rituale, was du hast?
Nee. Ja, doch, bevor das Seminar beginnt, setze ich mich gerne einmal in den Seminarraum und ja, stimme ich ein einfach, ne, auf dieses jetzt hier sein, wobei das auch so klar ist, finde ich, wenn man da in so einem abgegrenzten Bereich ist, dass es dann nur um dieses Seminar geht. Und de facto mache ich es ehrlich gesagt nicht immer, aber schön finde ich die Idee, und manchmal tue ich es auch, wie so eine Intention zu setzen. Ne, was will ich hier erleben? Welche Qualität lade ich ein? Sowas vielleicht.
Das kenne ich auch von Heldenreisen, so einfach alleine im Raum zu sitzen, meistens im Sessel, also in dem Kreis auch, und auch so, okay, was ist das Motto für mich für die Woche oder so, finde ich immer ganz gut, da irgendwas zu haben. Mache ich aber auch nicht immer. Oft ist es auch vom Team her, dass sagen, hey, was, jetzt nehmen wir uns irgendwie was vor, und das ist immer ganz, ganz nett, das so zu machen, ja.
Da wäre es eigentlich schön, oder das ist gemeinsam zu machen und sich am Ende vielleicht nochmal dran zu erinnern und zu gucken, ja, wie war es denn damit?
Genau. Ja, dann habe ich schon die letzte Frage zum Schluss. Wenn du die Gestaltarbeit in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Ehrlich, überraschend und jetzt wanke ich zwischen heilsam und lebendig. Also heilsam, lebendig.
Heilsam, lebendig, na schau, hast du es mit drei kombinierten geschafft. Ja, vielen lieben Dank, Katrin, für das tolle Gespräch, und ja, schön, dass du da warst.
Danke dir, hat mir Spaß gemacht.
Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden, denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein.